Stefans Steckenpferde. Bist du Nerd oder was? Ich versuche jetzt mal, meinen Podcast regelmäßig stattfinden zu lassen. Ich bin gespannt, ob mir das dann auf Dauer gelingen wird. Es ist einiges passiert, aber nicht so viel, dass ich jetzt 2 Stunden labern kann. Ich werde auch nicht 1 Stunde labern, sondern vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Minuten. Ich versuche jetzt auch mal gleichzeitig Marker zu setzen, während ich spreche, damit mir hinterher das Edieren dann auch wieder leichter fällt. Beruflicherseits bin ich gezwungen, Teams zu benutzen. Da ich ein Linux-Fan bin, hat das einige Probleme im Gefolge. Ich würde gerne Teams in voller Funktionalität verwenden, denn ich bin im Bildungsbereich tätig und brauche Teams beruflich. Daher wäre es für mich wichtig, dass Teams auch Breakout-Räume zur Verfügung stellt, dass Teams in der Lage ist, System-Audio zu übertragen oder Desktop-Audio, also die Sounds, die ich auf meinem Computer abspiele. Die virtuellen Hintergründe wären auch nicht schlecht. Nun ja, ich verwende Teams im Chrome-Browser. Ich kann damit die allzu beliebten Videokonferenzen abhalten. Und das ist überhaupt kein Problem. Und da wird mein Mikrofon auch erkannt. Es gibt jetzt auch eine offizielle Linux-App von Teams. Nur das Problem dabei ist, die hat keinerlei funktionellen Mehrwert. Sie kann im Grunde genommen das Gleiche wie das, was der Chrome-Browser kann. Sie hat genau die gleichen Funktionen. Es gibt eine Funktion, die dann sich ein bisschen davon abhebt von der Chrome-Browser-Variante. Die Teams-App nistet sich im Tray ein, in der System, in der Taskbar. Ganz oben am Bildschirmrand bei mir ist die Taskbar. Bei anderen mag sie unten liegen, bei mir ist sie oben. Jedenfalls kann sich da dann Teams als Icon einnisten. Es bleibt im Speicher resident erhalten und kann dann sofort Meldung erstatten, wenn es eine neue Nachricht gibt. Ja nun, dafür brauche ich keine eigene Linux-App. Das kann ich im Browser auch. Also, ich habe jetzt in Teams nicht die volle Funktion zur Verfügung, die ich bräuchte. Und muss mir da irgendwie, ja, muss ich mich damit abfinden? Oder ich muss ein Windows-Gerät benutzen. Jetzt ist es für mich ja so, dass ich ein Dienstgerät habe, ein Surface Pro 6, auf dem läuft Windows 10. Die Überlegung liegt jetzt natürlich nahe, für Videokonferenzen dann doch das Surface Pro 6 zu benutzen, auch wenn ich einen schönen, aufgerüsteten Desktop-PC zu Hause in meinem Zimmer stehen habe, den ich prima für solche Gelegenheiten nutzen kann, nehme ich das kleine, schwachbrüstige Surface Pro. Ich habe das auch schon gelegentlich getestet und muss sagen, es ist keine gute Idee, wenn man stundenlang Videokonferenzen damit veranstaltet. Dann wird spätestens nach 1 Stunde das kleine Tablettchen so heiß, dass es spürbar langsamer wird, die Absturzhäufigkeit nimmt zu. Wenn es dumm läuft, klappt also Teams zusammen. Und das Kistchen ist damit überfordert. Da bleibt einem nichts anderes übrig, als Videokonferenzen mit einem leistungsstärkeren Gerät zu veranstalten. Und dazu gehört nun mal mein Desktop-Linux-PC mit einem Intel i5 und 16 GB Arbeitsspeicher. Ich muss mir also Tipps und Tricks überlegen, wie ich die Beschränktheiten des Linux-Teams in meinem Chrome-Browser irgendwie umgehen kann. Was ich jetzt also tue, ist Folgendes. Ich starte eine Teams-Konferenz bei mir grundsätzlich auf meinem Linux-Desktop im Chrome-Browser. Ja, das erlaubt es mir, stundenlange Videokonferenzen abzuhalten, ohne dass irgendetwas abstürzt. Zumindest von der Hardware-Seite her bin ich hier sicher. Jetzt habe ich natürlich aber trotzdem das Problem, da ich Office 365 verwende, mit OneNote im exzessiven Gebrauch. Ich brauche auch OneNote auf meinem Linux-PC. Ich muss OneNote irgendwie auf meinem Desktop-PC anzeigen können. Das geht entweder per Kabel. Ich habe mir eine HDMI-Capture-Karte zugelegt. Ja, eigentlich ist es ein USB-Stick mit einem HDMI-Eingang. Damit sorge ich also dafür, dass mein Desktop-Computer einen HDMI-Eingang bekommt. Ich kann ein handelsübliches HDMI-Kabel anschließen. Damit kann ich das Surface Pro verbinden und habe damit die Möglichkeit, den Bildschirm des Surface Pro auf dem Linux-Desktop anzeigen zu lassen. Das Spiegeln des Surface Pro hat natürlich so seine Tücken. Nämlich ist es so, ich brauche dann auch noch eine weitere Software, mit der ich jetzt den Bildschirm des Surface Pro dann auch auf meinem Linux-Desktop anzeigen kann. Für das Spiegeln des Surface Pro 6 Windows 10 Tablets auf meinem Linux-Desktop Manjaro PC verwendete ich also ein HDMI-Kabel mit einem HDMI-Dongle und damit stöpsel ich per USB an meinem Desktop-PC ein. Zur Anzeige des Bildschirmes meines Tablets habe ich zunächst einmal den VLC-Player ausprobiert. Der schafft es tatsächlich, über Analog-TV-Eingang dann den Bildschirm des Tablets dann auch auf dem Desktop-PC wiederzugeben. Er sieht allerdings jetzt in Teilen ein bisschen merkwürdig aus. Die Buchstaben wirken ausgefranst. Sie haben sehr scharfe Ecken und Kanten und wirken ein wenig verpixelt. So viel dazu. Ich habe nicht das übliche Anti-Aliasing, das wir von den Schriftarten so kennen und lieben. Das heißt, gerade Texte, die ich öfters brauche, die sehen dann ein wenig merkwürdig aus. Nun gut, damit kann man aber im Prinzip schon arbeiten. Man kann also auf dem Linux-Desktop-PC dann in Teams seinen Bildschirm teilen und dann eben dann einen Bildschirm anzeigen lassen, auf dem ein VLC-Player geöffnet ist, der dann den Bildschirm des Surface-Tablets dann auch spiegelt. Das funktioniert. Die nächste Idee war es jetzt, die mir jetzt dann auch einige graue Haare gekostet hat, gibt es da jetzt nicht die Möglichkeit, das über das Netzwerk zu machen? Also Spiegelung des Tablets mit Windows 10 im lokalen WLAN über irgendein Netzwerkprotokoll, irgendeine Remote-Fernwartungssoftware. Ich habe das schon einmal für ein YouTube-Video gemacht, in dem ich vorstelle, wie man mit OBS jetzt hier Erklärvideos aufnimmt. Da habe ich ein Laptop genommen, auf dem Windows 10 läuft und habe dann den Bildschirm des Laptops auf meinem Linux-Desktop-PC gespiegelt. Das lief ganz einfach über den sogenannten Chrome Remote Desktop. Das ist eine Lösung, die also wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Einziger Nachteil, auf dem Desktop taucht dann immer wieder die Meldung auf, der Bildschirm wird von Adresse so und so verwendet. Also nicht auf dem Desktop direkt, sondern auf dem Tablet-Bildschirm gibt es dann eine Meldung, die ständig angezeigt wird, dass ein Benutzer mit einer bestimmten E-Mail, und die E-Mail wird leider vollständig komplett angezeigt, diesen Bildschirm gerade spiegelt. Leute, das geht gar nicht. Ja, wenn ich jetzt damit ein Erklärvideo mache oder wenn ich das jetzt hier in halbwegs öffentlichen Videokonferenzen verwende, dann will ich nicht, dass jeder meine Google-E-Mail-Adresse sieht, die ich im Google-Browser verwende. Das geht anderen Leuten überhaupt nichts an. Und ich lege auch keinen Wert darauf, dass ich über diese E-Mail-Adresse in irgendeiner Art und Weise zugespammt werde. Das geht gar nicht. Ja, das Ende vom Lied war, für dieses YouTube-Erklärvideo habe ich dann also Stunden damit verbracht, genau die Stellen im Bildschirm zu schwärzen, an denen dann meine E-Mail-Adresse dann eingeblendet wurde. Ja, geht's noch? Man hat ja sonst nichts zu tun. Herzlichen Dank. Also diese relativ einfache Möglichkeit scheidet leider dauerhaft für mich aus. Ich kann damit jetzt nicht wirklich sinnvoll arbeiten und es ist jetzt auch nicht ethisch, moralisch vertretbar, dass ich mich hier der Öffentlichkeit dermaßen ausliefere und da ständig meine E-Mail-Adresse da irgendwo sichtbar präsentiere. Das geht nicht. Ich habe dann mal gelesen, es gibt für Windows 10 das sogenannte RDP, das Remote Desktop Protokoll. Dieses Remote Desktop Protokoll in Windows 10 ermöglicht es, dass ich dann also auch von einem Linux-Rechner aus eine Bildschirmfreigabe erhalten kann. Ja, das Problem ist nur, irgendwelche Einstellungen funktionieren da nicht. Da gibt es wohl von Haus aus Systemeinstellungen in dem Windows 10 Dienstgerät, was ich verwende, dass es leider nicht zulässt, dass ich mich mit RDP von außen da einloggen kann. Ich habe Tage damit verbracht. Alles Mögliche ausprobiert. Es gibt einen Client, Remina heißt der, der läuft unter Linux. Das ist nicht das Problem. Es gibt die Software. Das Protokoll wird unterstützt. Es gibt auch diese Clients für das Windows 10 Gerät. Das ist auch kein Problem. Beziehungsweise, das sind ja Bordmittel von Windows 10. Das ist dann schon vorinstalliert. Aber es ist mir nicht gelungen, mich damit in dieses Surface Tablet Pro 6 irgendwie einzuloggen. Schade um die Zeit. Vielen Dank, Microsoft, für dieses undurchsichtige Vorgehen. Vielleicht ist Microsoft auch nicht schuld daran, aber Microsoft-Bashing ist doch immer mal gut zwischendurch. Ich habe dann versucht, das Ganze wieder mit einem Hardware-Gerätchen zu lösen. Und zwar gibt es von Microsoft den Wireless Display Adapter. Das ist auch so ein USB-Dongle. Eigentlich ist es ein HDMI-Dongle. Und der erlaubt es, dass man also seinen Bildschirm drahtlos spiegeln kann, sofern man einen HDMI-Eingang zur Verfügung hat. Also ich habe jetzt ja schon Versuche gemacht mit einem USB-Steckerlein, eine sogenannte Capture Card oder ein HDMI-Dongle, je nachdem, wie man das nennen will. Die YouTube-Streamer nennen es immer Capture Card, auch wenn es nur eine Art von aufgebohrtem USB-Stick ist. Da habe ich ja schon mit Kabel meinen Bildschirm erfolgreich vom Tablet Pro 6 gespiegelt auf meinen Desktop-PC. Das ging ja relativ einfach. Okay, jetzt war dann die Überlegung, dann könnte ich das dann doch auch mal probieren, wenn ich das jetzt drahtlos mache mit diesem WDR-Adapter. Gesagt, getan. Ich habe den Wireless Display Adapter also mutig eingesteckt und habe dann versucht, in einer Teams-Konferenz dann meinen Bildschirm zu präsentieren und damit zu übertragen. Ich bin jetzt dann inzwischen davon weggekommen, meinen Bildschirm mit dem VLC-Player hier zu spiegeln und habe den OBS dafür verwendet. Also das sogenannte Open Broadcast Studio. Diese sehr beliebte Streaming- und Aufnahmesoftware. Damit kann ich jetzt nicht nur einen Bildschirm aufnehmen oder ihn streamen. Ich kann auch nochmal auf einen anderen Bildschirm das, was OBS hier empfängt, als sogenannte Projektion ausgeben. Und das heißt, ich kriege da eine Vollbildausgabe. Also ich konnte dann meinen Tablet-Bildschirm auf meinem Desktop-PC so in voller Schönheit anzeigen mit OBS. Und die Qualität ist sogar etwas besser als mit VLC. Okay. Soweit war ich dann ganz zufrieden. Ich habe dann also meinen Bildschirm gespiegelt, drahtlos, vom Surface-Tablet und es lief. In der realen Situation dann, als ich dann eine Videokonferenz gestartet habe, ist mir dann aufgefallen, ups, keine Kamera. Also es war so, dass OBS auf meine Kameras zugreifen konnte. In dem Sinne also auf den gespiegelten Bildschirm vom Tablet. Das hat OBS mehr oder weniger wie eine Kamera behandelt. Und natürlich auf meine normale Webcam, die eigentlich ja meinen Kopf in Teams anzeigen soll, die hat OBS dann auch bekommen. Also Teams ist da sehr raffgierig. Teams will immer alle Kameras für sich. Wenn da eine andere Applikation auch noch eine Kamera will, oder ein ähnliches Eingabegerät, dann funktionieren die Sachen halt in Teams gar nicht. Also ich habe dann eine Videokonferenz abgehalten in Teams ohne Video. Das Audio hat funktioniert und habe dann meinen Bildschirm vom Tablet schön in OBS gespiegelt. Aber meine Webcam konnte ich da gar nicht mehr weiter benutzen. Blöd. Also habe ich mich noch einmal auf die Suche nach einer anderen Lösung gemacht. Und zwar gibt es ja mehr als eine Software, mit der ich jetzt über das Netzwerk remote auf einen anderen PC zugreifen kann. Es gibt ja auch schöne YouTube-Videos, in denen man sich da nötiges Wissen besorgen kann. Und es gibt Anleitungen in rauen Mengen. Irgendwann bin ich auf den Tipp Gnome Machine gestoßen. Gnome Machine ist also eine vergleichbare Software wie der Chrome Remote Desktop, Client-Server-Prinzip. Es gibt für alle möglichen Plattformen Client- und Server-Software. Das heißt, ich brauche auf dem Gerät, dessen Bildschirm ich weitergebe, einen Server. Und ich kann dann mit einem Client, also einem anderen Gerät, bei diesem Server mich anmelden und kann den fernbedienen. Und mit Gnome Machine hat es geklappt. Ich kann mein Windows 10 Tablet mit der Gnome Machine ansteuern von Linux aus. Denn netterweise gibt es die Software für die Hauptplattformen. Und kann mich dann von meinem Linux-PC aus da einloggen. Ich muss auf dem Windows-PC dann das Einloggen gewähren, also ein OK anklicken. Und dann habe ich meinen Bildschirm in meinem lokalen Netzwerk schön auf meinem Desktop projiziert. Ohne weiteres Hardware-Gebamsel, Gebastel, HDMI-Dongle, Tod und Teufel. Und das Verblüffende ist, die Geschwindigkeit ist größer. Es geht schneller als per Kabel angeschlossen. Es geht schneller als per drahtlosen Adapter angeschlossen. Und die Darstellungsqualität ist jetzt wirklich 1A. Es ist dieselbe Darstellungsqualität wie auf dem Original-Tablet. Die Buchstaben sind nicht mehr angefressen, das Bild ist schärfer. Einziger Nachteil bis jetzt ist, mein Bildschirm, den ich benutze hier, der hat ein anderes Seitenformat. Und da muss ich noch ein bisschen nachjustieren. Aber das geht im Prinzip. Ich kann die Auflösung einstellen. Ich bin noch nicht ganz im Detail dahinter gestiegen, wie das so funktioniert. Aber das ist nur eine Frage meines Fleißes und meines guten Willens. So, jetzt war dieses Problem soweit gelöst. Aber in der Zwischenzeit ist mir dann noch ein anderes Problem aufgefallen im Zusammenhang mit Teams. Und das ist die Übertragung von Computer-Audio im Teams-Kanal. Also typischerweise während einer Videokonferenz wird das Mikrofon übertragen, das angeschlossen ist. Dieses Mikrofon kann maximal ein Stereosignal übertragen, das heißt dann zwei Kanäle. Es gibt, wenn man jetzt nicht unbedingt die Windows-App benutzen kann, keine Möglichkeit hier, das Audio des laufenden Betriebssystems zu übertragen. Und das bedeutet, was ich da während einer Teams-Konferenz abspiele auf meinem Desktop-Rechner, das kann ich in einer Teams-Konferenz jetzt nicht zum Gehör bringen. Also ich kann auf meinem Desktop-Rechner meinen Bildschirm teilen, das geht. Aber wenn ich jetzt da zum Beispiel ein YouTube-Video abspiele, sieht man dann nur das Video und hört keinen Ton. Das Gleiche gilt auch für Mac-Systeme. Bei Macintosh oder bei Apple-Geräten soll aber demnächst hier ein Update erfolgen. Bei Linux hat es noch keiner gesagt. Ja, vielen Dank, Microsoft. Ich möchte auch unter Linux ein voll funktionsfähiges Teams und nicht nur irgendeinen schwachen Abklatsch. Jedenfalls habe ich dann, um Audio in den Teams-Chat zu bekommen, in die Teams-Videokonferenz, zunächst einmal auf eine ganz einfache Lösung zurückgegriffen. Ich habe einfach mal versucht, was passiert, wenn ich ein Audiokabel nehme und schließe es an den zweiten Mikrofoneingang in meinem USB-Audio-Interface an. Dazu muss ich kurz ausholen. Meine Konfiguration besteht im Wesentlichen aus einem UMC22 von Behringer. Daran hängt ein PodMic von Röde mit einem Clark Technik Mikrofon-Vorverstärker. Also das PodMic ist ein dynamisches Mikrofon. Das hat einen niedrigen Pegel und der muss angehoben werden und dafür braucht es einen Inline-Mikrofon-Vorverstärker. Das UMC22 erlaubt es mir, 48 Volt Phantompower anzuschalten Und diese Phantompower betreibt den Mikrofonvorverstärker und dadurch kriegt mein dynamisches Mikrofon einen anständigen Line-Level oder Mikrofon-Level. Line-Level ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Mit diesem Behringer gehe ich über USB in meinen Desktop-Linux-PC und ich verwende in der Regel nur ein Mikrofon, sodass der zweite Mikrofoneingang noch frei ist. In diesen zweiten Mikrofoneingang habe ich jetzt das Audiokabel gesteckt und das Audiokabel, ein simples Klinkenkabel, was ich dann von Mini-Klinke auf diese große Klinke dann adaptiert habe, mit einem Adapter natürlich. Also ich habe jetzt ein Klinkenkabel in mein Surface Laptop Pro gesteckt. Surface Laptop, ja, ich bin schon völlig gaga. Das ist einfach ein Surface Tablet. Also ich habe das Tablet per Mini-Klinkenkabel mit dem UMC-22 verbunden. Und damit konnte ich dann also gleichzeitig mit der Mikrofonspur meine Stimme in Teams in der Videokonferenz zu Gehör bringen und gleichzeitig das, was ich hier bei dieser Audioquelle in dem Fall mit meinem Tablet akustisch eingespielt habe. Also das bedeutet rein pragmatisch, was ich auf dem Surface Tablet abspiele, wird dann auch in einer Videokonferenz hörbar übertragen. Ja, das heißt also, ich muss dann alles auf dem Surface abspielen. Das ist natürlich ein wenig nachteilig, denn wenn ich jetzt ein Video auf dem Surface abspiele, dann wird es dann auch noch erstmal auf meinen Desktop-PC übertragen, je nachdem über HDMI, mit HDMI-Adapter, vielleicht auch noch drahtlos über Wireless-Display-Adapter und HDMI-Dongle. Jedenfalls, das Ganze leckt, hat Latenz. Video wird ein bisschen abgehackt, abgespielt, der Ton geht sauber durch. Das Ganze ist nur rein Mono. Und es wäre natürlich jetzt viel, viel besser, wenn ich auf meinem Desktop-PC einfach ein Video abspielen könnte und dann wird das Audio dann auch in der Teams-Videokonferenz gehört. Ja, die Sache ist die, das geht im Prinzip auch ganz einfach. Ich muss nur an dem UMC-22, an den Kopfhörerausgang, ein Kabel anbringen und das akustische Signal aus dem Kopfhörerausgang, das geht dann wieder in den Mikrofoneingang. Ganz einfach, ganz simpel. Man braucht dazu nur ein weiteres Kabel. Nun ja, ich bin weder einfach, noch ist das Leben simpel. Ich habe jetzt inzwischen hier ein etwas elaborierteres Setup, weil eben das UMC-22 als USB-Audio-Interface leider keine besonders üppige Ausstattung hat. Ist es so, es gibt keinen zweiten XLR-Eingang, sondern nur einen Line-Eingang. Ich habe einen XLR-Eingang, wo ich ein XLR-Mikrofon anschließen kann. Ich habe einen Line-Eingang. Und dann kann ich, was den Monitormix angeht, leider nur das Signal entweder laut oder leise drehen. Ich kann Direct-Monitoring mit einem Knopf einschalten, aber ich kann nicht jetzt hier das Audio, das vom PC in dieses USB-Interface wieder hochkommt, separat lauter und leiser machen und meine Mikrofonstimme dazu separat lauter und leiser machen, sondern nur beides zusammen. Und das ist, habe ich gemerkt, wenn man wirklich noch zusätzliche Audioquellen mit in der Aufnahme hat, sehr unangenehm. Ich habe mir ja was Feines gebastelt in Ardor mit einem Sidechaining-Kompressor, sodass ich keine Angst haben muss, egal was ich abspiele und hier in Ardor gleichzeitig vielleicht noch live mit aufnehme oder später auch einfüge, das ist vollkommen wurscht. Meine Stimme setzt sich durch, weil eben das, was ich dann noch zusätzlich einfüge, mit diesem Sidechain-Kompressor sich wegduckt. Aber das gilt nicht für das Monitoring. Ich habe ein Erklärvideo gemacht mit Tomb Raider. Da hat zwischendrin dann Lara Croft ganz laut geredet. Und ich bin richtig erschrocken und habe meine eigene Stimme nicht mehr gehört. Aber in der Aufnahme war es durch das Sidechain-Ducking dann vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem, ich war dann immer so in der Versuchung, ich rede jetzt nicht, die redet. Und ich muss das auch für mich dann anpassen können. Ich habe kein Ducking im Monitoring. Also ich höre selber meine Stimme. Ich höre das Audio vom PC. Aber aus Latenzgründen höre ich jetzt nicht das Signal nach der vorgeschalteten Effektkette bei der Aufnahme ab. Das nervt einfach. Ich muss meine Stimme hören, ich muss meine Stimme einschätzen können, die Lautstärke einschätzen können. Und ich muss hören, was zusätzlich noch im Hintergrund abläuft. Aber ich brauche nicht bereits das, ja, wie nennt man das, das verarbeitete Signal nach der vorgeschalteten Audio-Effektkette. Also musste ich dafür sorgen, dass ich den Monitormix so gut regeln kann, dass ich meine Stimme nach meinen Bedürfnissen einstellen kann und das Computer-Audio, egal was ich jetzt für zusätzliche Spielereien hier noch veranstalte, ob jetzt ein Spiel im Hintergrund läuft oder ein YouTube-Video oder ein Musikstück, dieses Audio muss so leise sein, dass es mich dann bei der Aufnahme nicht weiter nervt. Dafür habe ich mir jetzt ein kleines Gerätchen angeschafft, wieder von Behringer. Das ist ein Kopfhörer-Vorverstärker. Der erlaubt es jetzt, dass ich zwei Audioquellen hier einspeise, eine mit XLR und eine mit Line. So kann ich jetzt dann also den PC-Sound abgreifen vom UMC22. Der geht in dieses Kistchen und ich kriege hier zwischengeschaltet in meine Mikrofonkette, also in mein Mikrofon-XLR-Kabel, noch die Möglichkeit, das Mikrofon separat zu regeln. Das heißt, ich verwende bei normalen Aufnahmen nicht mehr das Direct Monitoring vom UMC22, das schalte ich aus, sondern ich nehme einfach das Signal vom PC und separat mein Mikrofonsignal und höre jetzt mich selber dann an diesem Kopfhörer-Vorverstärker von Behringer. Das ist dann Gerät Nummer 2. Dann hatte ich noch ein drittes Bedürfnis in meinem Audio-Setup, was mir auch einiges Kopfzerbrechen verursacht hat. Ich habe jetzt auch schon mir im ersten Corona-Lockdown ein Headset zugelegt von Logitech. Logitech Pro X heißt das irgendwie. Und das ist ein sehr gutes Headset. Ich benutze es allerdings nicht so gerne, weil ich lieber ohne Kopfhörer arbeite. Aber das Mikrofon ist so gut, dass es also durchaus auch Gelegenheiten gibt, wo ich das wohl dann auch mal wieder verwenden werde. Und ich bin ein bequemer Mensch. Ich möchte mein Headset nicht ständig ein- und ausstöpseln. Ich will das dauerhaft angeschlossen haben, sodass ich nur einen Griff. Ich bin ein fauler Mensch, ich möchte mein Headset dauerhaft angeschlossen haben, ein Griff muss reichen und ich setze mir das Ding auf den Kopf und dann reiße ich ein paar Regler auf und los geht's. Damit ich das erreichen kann, hätte ich mir aber ein anderes Audio-Interface zulegen müssen. Das Behringer UMC22 kann da leider nichts. Ich brauche da einen Zwischenstecker, einen Adapter, denn die Phantomspeisung von 48 Volt, die ist viel zu groß für das Kondensatormikrofon im Headset und es hat auch keinen richtigen Headset-Anschluss. Jetzt habe ich immer wieder im Internet gelesen, vor allem auch im Sendegate-Forum, dass das Xenix 302 USB einen prima Headset-Anschluss hat, sodass ich dann auch diesen Headset direkt dran anschließen kann. Ja, das waren jetzt auch einige Irrwege, die ich gegangen bin. Ich musste jetzt also verschiedene Sachen ausprobieren. Ich habe zunächst mal versucht, das Headset mit Kopfhörer und Mikrofon komplett an den USB, an das Xenix 302 USB anzuschließen. Und das war nicht sehr zufriedenstellend, denn mein UMC22 wollte ich ja auch noch weiterhin benutzen. Und zwei Audio-Interfaces direkt nebeneinander zu verwenden, das hat für ein bisschen Chaos in meinem Computer gesorgt. Der wusste da nicht so recht, wohin soll er jetzt das Audio routen. Das Audio ging immer an das falsche Gerät, beziehungsweise hat es nicht geklappt. Ich habe jetzt nach langem Hin und Her rein spontan einfach mal ausprobiert, die Sachen nochmal anders zusammenzustecken. Ich werde jetzt nicht alle meine Irrwege hier beschreiben, ich beschreibe nur dann ganz kurz, was jetzt für mich funktioniert. Also ich habe mein UMC22, das ist mein Sound Interface für meinen PC. Das PC-Audio geht also raus aus meinem PC in dieses USB-Interface hinein und daran steckt mein PodMic-Mikrofon im ersten Mikrofoneingang. Im zweiten Mikrofoneingang, da geht jetzt der Main-Mix vom Xenix 302 USB hinein. Ja, das heißt, alles, was ich in das Xenix 302 USB als Audioquelle hineinstecke, das kann ich mir da schön mischen und in das UMC 22 weiterleiten. In den Line-Eingang im UMC 22. Der Fehler, den ich früher gemacht habe, war der, dass ich versucht habe, meinen Kopfhörer am USB, am Xenix 302 USB anzuschließen. Das gibt extrem schlimmes Rauschen. Ich habe jetzt also nur mein Headset-Mikrofon am Xenix 302 USB angeschlossen. Das funktioniert wunderbar. Damit kann ich das Headset einfach benutzen. Und das Headset, die Kopfhörer, die laufen über meinen Kopfhörer-Vorverstärker, den ich da noch dazwischen geschaltet habe. Das geht auch einwandfrei. Und ich habe jetzt dann noch einen weiteren Eingang im Xenix USB 302. Ich kann da noch zwei weitere Audioquellen anschließen. Und da habe ich jetzt dann ein Audiokabel reingebastelt. Also das heißt also, das PC-Audio, das greife ich jetzt mit einem Audiokabel am Kopfhörerverstärker ab. Der hat nämlich zwei schöne Kopfhörereingänge. Ich kann zwei Kopfhörer dranhängen. Die funktionieren auch beide gleichzeitig, das ist das Tolle. Da habe ich jetzt ein Audiokabel dran und dieses Audiokabel geht jetzt in das Xenix 302 USB. Damit kriege ich den PC-Sound wieder zurück in das Xenix 302 USB und kann diesen PC-Sound dann an den zweiten Mikrofoneingang im UMC 22 hier sozusagen mit einem Kabel zurückrouten. Und damit bin ich jetzt also hinreichend flexibel. Ich habe jetzt hier ein Röde PodMic, was ich bei Bedarf verwenden einschalten kann. Ich habe mein Headset, was ich einfach bei Bedarf anschalten verwenden kann. Zum Abhören kann ich die Kopfhörer immer nehmen. Ich kann jetzt wahlweise also mein Xenix benutzen, mein Headset-Mikrofon benutzen oder mein Röde oder beides gleichzeitig, was natürlich keinen Sinn macht. Rein technisch geht's aber. Und ich kann gleichzeitig noch das, was ich auf dem Desktop-PC abspiele, in den zweiten Mikrofoneingang hier einspeisen, wenn ich das möchte. Zusätzlich habe ich dann das Ganze noch schaltbar gemacht und habe einen aktiven USB-Hub an meinem Desktop-PC hängen. Und da steckt dann jetzt auch das kleine Xenix 302 USB drin. Und das schalte ich dann bei Bedarf einfach mit in diese Audiokette hinein. Und wenn ich es nicht verwende, dann schalte ich es eben aus. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Das ist ja eigentlich ein Audio-Podcast und kein YouTube-Erklärvideo, wo man sein Audio-Setup schön in allen Nuancen zeigen kann. Aber das soll nun mal kurz eine kleine Inspiration aufzeigen oder einen kleinen einfachen Weg zeigen, wie man es schaffen kann auf einem Betriebssystem, auf dem Teams hauptsächlich im Browser Chrome läuft, dann doch noch dafür zu sorgen, dass man Videokonferenzen abhalten kann mit Ton vom Computer-Audiosystem und mit Bildschirm von einem externen Anzeigegerät. Ja, das Surface Tablet Pro hat so seine Vorzüge, aber es bleibt halt trotzdem ein Windows 10 Gerät. Oder generell ein Windows Gerät, das ich als Linux-Fan nicht wirklich sehr, sehr gerne benutze. Aber es gibt Sachen, die brauche ich und die funktionieren eben nicht so ohne weiteres unter Linux. Was unter Linux nicht funktioniert, bei aller Größe dieses Betriebssystems, es gibt keine Möglichkeit, einen digitalen Stift in vernünftiger Art und Weise in Microsoft OneNote zu benutzen. Also ich habe ein Wacom-Tablet, was ich unter Linux gut verwenden kann, aber es fehlt da einfach an überzeugender Software. Ich habe neulich Xjournal++ entdeckt, oder Xjournal++, es ist unklar, wie man das ausspricht. Wahrscheinlich Journal plus plus. Und damit funktioniert das Wacom-Tablet und der dazugehörige Stift mit verschiedenen Druckstufen. Das ist fein. Ja, aber wenn ich dann versuche, damit dann OneNote zu bedienen, auf dem Linux-PC läuft OneNote leider nur im Browser und damit nur als abgespeckte Schwachmatiker-Variante. Also die Handschrift lässt sich hier nicht gut verwenden. Und ich habe jetzt dann auch versucht, mit KVMQ Emu in einer virtuellen Maschine ein Windows 10 System zum Laufen zu bringen. Hat auch geklappt. Und habe dann mal testweise darin OneNote gestartet. Lässt sich bedienen. Aber man kann auch hier nicht vernünftig dann mit dem Stift arbeiten und drin schreiben. Also mit Wacom-Tablet hat es schon mal auf Anhieb nicht so gut funktioniert. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Tweaks und Tipps und Tricks, wie man das noch etwas geschmeidiger machen kann. Aber so im Großen und Ganzen, in diesem ersten Zustand ist es im Moment nicht zu gebrauchen. Also mir bleibt auch weiterhin nichts anderes übrig, wenn ich mit OneNote arbeite und vor allem dann auch noch Erklärvideos erstellen will oder auch noch in Videokonferenzen was damit zeigen will, dann muss ich meinen Bildschirm von meinem Windows 10 Gerät auf meinen Linux Desktop spiegeln und muss dann auf dem Windows 10 Gerät nach wie vor dann mit meinem aktiven Surface Pen arbeiten. Das sind so die Kompromisse, an die man sich so langsam aber sicher gewöhnt. Ja, Hauptsache es funktioniert irgendwie. Man stückelt sich da etwas zusammen, man nimmt hier ein wenig und da ein wenig. Und es entsteht eine Art Frankenstein-Monster aus unterschiedlichen Körperteilen, um seine EDV-Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, aber so ist das Leben. In diesem Sinne, macht's gut.